Kapitel 26. Der Streit mit Richard Weidbrecht hätte um ein Haar zur Auflösung des Vertrags geführt. Michael hatte ihm Momo geschickt, diese mit Schmerzen und Fanfaren geborene Momo, und der Brief, den Richard Weidbrecht ihm als Antwort geschrieben hatte, begann mit den Zeilen: Sehr geehrter Herr Ende. Den Eingang ihres Manuskripts mit dem Arbeitstitel Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeitdieben und so weiter möchten wir Ihnen hiermit bestätigen und uns für Ihr Vertrauen bedanken. Unser Lektorat hat das Manuskript bereits geprüft und dabei die Notwendigkeit zu verschiedenen umfassenden Änderungen festgestellt. Vielleicht lebte er schon zu lange in Italien. Er war solche Briefe nicht mehr gewohnt. Beim Versuch, sie zu verdauen, verkrampfte sich sein Magen. Er kam sich vor wie ein Verräter. Wie konnte er seine Momo, seinen Beppo, den getriebenen Gigi, den einem Bild seines Vaters entsprungenen Meister Hora und die Schildkröte Cassiopeia, wie konnte er sie alle einem Menschen anvertrauen, der Briefe schrieb, wie die grauen Herren sie geschrieben hätten? Er hatte den Brief zwischen zwei Fingern gehalten wie einen Strafbefehl oder die Diagnose einer mindestens ekelerregenden Krankheit. Ingeborg war zu ihm getreten und hatte ihm die säuberlich betippten Bögen fortgenommen. Thienemann ist nicht der einzige Verlag, der in Deutschland gute Bücher macht, sagte sie, nachdem sie mit ihren raubvogelscharfen Augen Richard Weidbrechts Zeilen überflogen hatte. Meine Sache ist das nicht, das weißt du. Ich bin froh, wenn ich mich hier hinter meinen sieben Bergen verkriechen kann, aber du solltest nach Deutschland fahren und dich in anderen Häusern vorstellen. Er hatte zu ihr aufgeblickt und es war ihm vorgekommen, als hätte über der Landschaft ihres Gesichts ein Sturm getobt, den er versäumt hatte. Wo hatte er seine Augen gehabt? Sie war keine alte Frau. Sie war seine Frau, war bis eben noch die feurige, schlankbeinige Ingeborg Hoffmann gewesen, um deren Liebe ganz München ihn beneidet hatte. Auf ihrer Hochzeit sein fröhliches Königskind in Weiß, das wie eine Imperatorin über der Stadt Rom gestanden hatte. Jetzt sah er in ein Gesicht, das ihm um etliches älter schien, als er sich fühlte. In ihrer Beziehung war immer sie die bessere Autofahrerin gewesen, hatte sich mit regelrechtem Rennfahrer-Ehrgeiz hinter das Steuer gesetzt und war umso schneller gefahren, je mehr sich die Nadel auf der Tankanzeige neigte, um anzukommen, ehe das Benzin ausging. Er selbst ging nach einem zum Glück folgenlosen Unfall lieber stundenlang zu Fuß. Auf den ersten Reisen nach Deutschland, zu Besuchen bei seiner Mutter und beruflichen Terminen, war Ingeborg die gesamte Strecke ohne Pause durchgebrettert, beide Hände am Steuerrad, so entschlossen, wie sie ihre Rollen gespielt hatte. Dass sie ihn schon seit längerem nicht mehr nach Deutschland begleitet hatte, war ihm natürlich aufgefallen. Es hatte ihm nichts ausgemacht. Er nahm, wenn es schnell gehen musste, das Flugzeug, fuhr ansonsten gern Zug und hatte dabei nicht selten den Eindruck, in seinem Abteil wie in einem winzigen Theater zu sitzen, in dem die Mitreisenden zwischen Wurstsemmeln und Tee aus Thermoskannen ein eigens für ihn erdachtes Stück gaben. Sein Vater war nicht gern zugefahren. Er hatte gesagt, ich fühle mich immer, als wäre das Stück zwischen Thermoskannen und Wurstsemmeln ich. Über Ingeborgs Beweggründe, in der Casa Liocorno zu bleiben, hatte Michael sich keine Gedanken gemacht. Sie kam ihm emsig und beschäftigt vor. Hegte und pflegte, was im Garten hauste, von den Tomatenstauden bis zu den Dryaden, gestaltete das Haus, besprach mit Nello Reparaturen, verköstigte Freunde, sorgte für Shusha und Tinka, die Straßenhunde, die sie aufgelesen hatte und die sich vor lauter Menschenscheu im Gehölz verkrochen, sowie für den Rest der endischen Menagerie.